Deutschlandfunk. Umwelt und Verbraucher.
Herzlich willkommen. Im Studio ist Susanne Kuhlmann. Es gibt eine neue Honiguntersuchung und die zeigt, dass Rapshonig vielfach mit Pestizidrückständen belastet ist. Unser erstes Thema heute. Stopp im Tagebau Jenschwalde. Wie es zum gestrigen Gerichtsurteil kam und was es für Folgen hat, erläutert unser Brandenburg-Korrespondent Christoph Richter. Ausstieg vom Ausstieg, Belgiens Debatte über die Laufzeitverlängerung für einige Atomkraftwerke wird uns beschäftigen. Ampelvorhaben auf dem Prüfstand. Wie können die Ziele der Streckenelektrifizierung im Schienenverkehr erreicht werden? Dazu die Ideen des Verbands Deutscher Verkehrsunternehmen und der Allianz pro Schiene. Und im Verbrauchertipp klären wir, wie sich das Fischessen und das Schonen der Meere verbinden lassen. Er gilt als natürliches und gesundes Lebensmittel, Honig. Bienenfleißig wird Pollen gesammelt, aber leider manchmal nicht nur der, sondern auch Unerwünschtes, wie Rückstände von Pflanzenschutzmitteln. Weil das sowohl für Bienen als auch für Menschen keine gute Nachricht ist, hat die Aurelia-Stiftung gerade Alarm geschlagen. Sie setzt sich für Bienen, andere bestäubende Insekten und Artenschutz ein. Nun fand sie in einer groß angelegten Untersuchung von Rapshonig Pestizidreste. Einzelheiten von Daniela Siebert.
Zwei Stoffe aus der Gruppe der umstrittenen Neonicotinoide wurden bei der Untersuchung der Aurelia-Stiftung im Honig gefunden. Thiacloprid und Acetamiprid. Untersucht worden waren freiwillig eingereichte Proben von Imkern aus dem ganzen Bundesgebiet. Hauptsächlich Rapshonig, der am ehesten mit Neonicotinoiden belastet ist und ausschließlich Ernten aus 2021. Besonders bedenklich ist das Thiacloprid, denn das Insektizid, das zum Beispiel gegen den Rapsglanzkäfer eingesetzt wird, darf seit Februar letzten Jahres in Deutschland gar nicht mehr angewendet werden, betont Sarah Tullner, Agrarreferentin bei der Aurelia-Stiftung.
Vermutlich haben LandwirtInnen Restbestände ausgebracht und die Landesbehörden haben zu wenig kontrolliert, um das zu verhindern. So ist unsere Vermutung.
Dabei hätten Restbestände vernichtet werden müssen, so Sarah Tullner. Verboten wurde Thiacloprid EU-weit wegen seiner Gesundheitsrisiken für den Menschen. Doch bei der Aurelia-Stiftung stehen die Schadwirkungen auf Bienen und andere Insekten im Fokus.
Thiacloprid ist deshalb problematisch für Wild- und für Honigbienen, weil es eben zum einen auf das Navigations- und Orientierungsvermögen der Bienen wirkt und zum anderen eben auf das Immunsystem, wodurch diese sozusagen von Grund auf einfach geschwächt sind. Das gilt auf jeden Fall auch für andere Insekten, aber es gibt wenig Studien dazu.
In 10 von insgesamt 152 untersuchten Honigproben wurde Thiacloprid gefunden. In einem Fall sogar in einer Menge, die den Grenzwert übertraf, der für den menschlichen Verzehr noch zulässig ist. Auch vom Neonicotinoid Acetamiprid enthielten 3 Honigproben mehr, als für den menschlichen Verzehr erlaubt ist. Dieses Pflanzenschutzmittel ist weiterhin zugelassen, auch wenn Insektenschützer, etwa in der Aurelia-Stiftung, für sein Verbot kämpfen, weil es auf Bienen und Co. ähnlich schädlich wirkt wie Thiacloprid. Als Teilerfolg wertet Sarah Tullner, dass die Anwendung inzwischen verboten ist, wenn die Rapsblüten geöffnet sind und die Bienen die Pflanzen anfliegen. Acetamiprid darf jetzt nur noch vor der Rapsblüte eingesetzt werden. Abgesehen davon beobachtet die Bienenschützerin aber einen beunruhigenden Trend in Sachen Grenzwert.
Das ist schon jahrelang und immer wieder das Problem, dass diese Grenzwerte überschritten werden, auch gerade bei Thiacloprid und Acetamiprid auch. Da gibt es jetzt gerade neue Bestrebungen, den europaweit zu erhöhen für Acetamiprid auf das 6-fache tatsächlich von dem bisherigen.
Damit könnte künftig mancher Honig verkauft werden, der heute noch vernichtet werden muss, weil er den gültigen Lebensmittelgrenzwert übersteigt. Bei der Aurelia-Stiftung sieht man anlässlich der Befunde ihrer Rapshoniguntersuchung dringenden Handlungsbedarf. Sarah Tullner.
Dass die Landesbehörden ihren Job so machen, dass halt in Zukunft keine verbotenen Neonicotinoide mehr oder insgesamt Pestizide ausgebracht werden und das halt auch kontrolliert und thematisiert wird. Also dass es von Landesseite problematisiert und thematisiert wird und nicht, wie es immer wieder der Fall ist, halt von der Zivilgesellschaft aufgedeckt werden muss.
Der Deutschlandfunk hat bei der obersten zuständigen Behörde der Republik angefragt, dem Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit, was man dort über Thiacloprid und Acetamiprid in hier verkauftem Honig weiß. Ergebnis? Honig werde in Deutschland seit 2018 auf Thiaclopid und Acetamiprid kontrolliert. Allerdings seien die Daten für 2021 noch in der Prüfung. Die Erkenntnisse der Aurelia-Stiftung wolle man den zuständigen Behörden der Bundesländer zur Kenntnis geben. Die entscheiden dann aber selbst über eventuell resultierende Maßnahmen. Das BVL sieht, wie Sarah Tullner, ein Risiko, dass noch vorhandene Restbestände nicht mehr zugelassener Pflanzenschutzmittel aufgebraucht werden. Und das Bundesamt bestätigt die geplante Erhöhung des Rückstandshöchstgehaltes für Acetamiprid von 0,05 auf 0,3 Milligramm pro Kilogramm. Dem hätten die EU-Mitgliedstaaten im Februar bereits mehrheitlich zugestimmt, er sei aber noch nicht rechtsgültig.
Pestizidrückstände in Rapshonig, soweit Daniela Siebert über die Untersuchung der Aurelia-Stiftung. Vor dem Verwaltungsgericht Cottbus haben die Deutsche Umwelthilfe und die Grüne Liga gestern Recht bekommen. Das Gericht verfügte, dass im Tagebau Jentschwalde in Brandenburg nur noch bis zum 15. Mai Braunkohle gefördert werden darf. Eine Niederlage für den Kohlekonzern LEAG. Die Umweltverbände hatten geklagt, weil der Konzern im Tagebau seit Jahren wesentlich mehr Grundwasser abpumpt als genehmigt. Christoph Richter in Potsdam. Welchen Hintergrund hat die Klage der Umweltverbände?
Ja, Sie haben es ja schon gesagt, der Hintergrund ist ein Rechtsstreit zwischen der Deutschen Umwelthilfe und der Grünen Liga auf der einen Seite und dem Landesamt für Bergbau, Geologie und Rohstoffe in Brandenburg auf der anderen Seite. Die Umweltverbände hatten eine drastische, wie es heißt, Wasserentnahme in der Grube kritisiert und waren mit einem Eilantrag gerichtlich gegen den Braunkohletagebau Jentschwalde vorgegangen, um den sogenannten Hauptbetriebsplan des Tagebaus außer Vollzug zu setzen, wie es im Juristendeutsch heißt. Und nach Angaben der Umweltverbände pumpt der Konzern LEAG für den Betrieb des Tagebaus seit Jahren deutlich mehr Grundwasser ab als erlaubt. Und hier mal ein paar Zahlen. Zwischen 2017 und Oktober 2021 sollen insgesamt 240 Millionen Kubikmeter Wasser rechtswidrig abgepumpt worden sein. Das ist eine immense Zahl. Das sei für eine trockene Region wie Ost- und Südbrandenburg dramatisch. Und das entspreche, heißt es mir jetzt, um es mal im Vergleich zu bringen, mehr als dem Sechsfachen der Wassermenge des Berliner Mögelsees. Oder es ist der Jahresverbrauch, der Dreivierteljahresverbrauch der ganzen Stadt Berlin. Weshalb die Umweltschützer jetzt auch von einem Schwarzbau sprechen. Und das Verwaltungsgericht Cottbus hat daher nun entschieden, dass der Tagebau Jentschwalde ab dem 15. Mai die Braunkohleförderung stoppen muss, weil eben der Tagebaubetreiber, wie gesagt, seit Jahren deutlich mehr Grundwasser abpumpt als erlaubt.
Nun soll der Braunkohleabbau in Jentschwalde ja 2023 sowieso enden.
Ja, so ganz genau weiß man es noch nicht, was es für Auswirkungen hat. Also ob mit der Entscheidung der Cottbuser Verwaltungsrichter die Kohleversorgung für die Lausitzer Kraftwerke in Jentschwalde, Schwarze Pumpe und Boxberg, das liegt in Sachsen, ernsthaft gefährdet ist, das lässt sich derzeit noch nicht klar beurteilen. Selbst der Tagebaubetreiber, die LEAG, kann die Folgen bisher noch nicht absehen. Aber es gibt auch Stimmen, beispielsweise die Klimareporter, die sagen, für die LEAG sei das kein Problem. Sie könnten ja die Kohle auch aus anderen Tagebauen heranfahren. Das ist jetzt die eine Seite. Andererseits sind die Menschen aber in der Region vor Ort in Sorge. Es geht ja auch immerhin um Arbeitsplätze. Schon der Koalitionsvertrag, der das Braunkohleaus von 2038 auf 2030 vorsieht, beziehungsweise vorzieht, stößt in der Region ja auf großes Unverständnis. Und die LEAG nimmt diesen Tenor auf und warnt schon mal, dass der Tagebaustopp gravierende Auswirkungen für Strukturentwicklung in der Region mit sich bringen könne.
Und nun suchen wir ja auch seit Beginn des Ukraine-Krieges händeringend nach Alternativen für Gas, Öl und auch Kohle aus Russland. Geht mit Jentschwalde ein Stück Energiesicherheit verloren?
Na, nach Meinung der LEAG ja. Sie warnt vor einem Versorgungsausfall. Unter dem Stichwort Versorgungssicherheit mit Strom und Wärme mahnt der Bergbauvorstand, dass die Entscheidung eben weitreichende Folgen vor dem Hintergrund des Kriegs in der Ukraine hätte. Andererseits macht der Fall auch erneut deutlich, Frau Kuhlmann, dass Deutschland schnell raus muss aus der fossil dominierten Energieversorgung. Es braucht eine Energiewende. Dazu gehört eben auch die Wärmewende, also einen Weg raus aus der immer noch fossil dominierten Wärmeversorgung von Gebäuden. hin zu einer klimaneutralen Wärmeversorgung. Und weil wir ja gerade über Cottbus sprechen, will ich mal ein Beispiel auch aus Cottbus geben, das einen neuen Weg gehen will und mit einer Wärmepumpe in einem gefluteten Tagebausee große Teile der Stadt klimaneutral heizen will. Also die Pläne liegen auf dem Tisch, nur die Planungen dauern lange, zu lange, heißt es bei Kommunalpolitikern. Also es kann sein, dass durch den Tagebau aus in Jenschwalde, wenn es wirklich dazu kommt, am Ende die Energiewende gar forciert wird.
Ist schon bekannt, wie der Betreiberkonzern LEAG auf dieses Urteil konkret reagieren will?
Naja, der Tagebaubetreiber, die LEAG, kündigt an, den Beschluss genau zu prüfen und gegebenenfalls Beschwerde einzuleiten oder einzulegen. Aber man zeichnet ein düsteres Szenario, wenn man so will, und droht. Denn die Bergbaufolgelandschaft müsste ja dann vollständig neu geplant und genehmigt werden. Und diese Planungs- und Genehmigungsprozesse, heißt es, würden etwa 5 Jahre in Anspruch nehmen. Und in diesem Zeitraum müsste man etwa 500 Millionen Kubikmeter Wasser weiter abpumpen. Aber klar ist auch, ein Förderstopp ändert ja auf die Schnelle nicht viel, weil die LEAG kann ja auch den Tagebau, ich sag's mal etwas salopp, nicht einfach jetzt absaufen lassen. Also deutlich wird, hier zeichnet sich für die Zukunft noch viel Konfliktstoff ab.
Ab Mitte Mai müssen die Bagger im Braunkohletagebau Jenschwalde stillstehen. Das gestrige Urteil des Verwaltungsgerichts Cottbus erläuterte Christoph Richter. Vielen Dank dafür. Die belgische Regierung entscheidet heute voraussichtlich, ob sie alle Atomkraftwerke wie geplant bis 2025 abschaltet oder ob einige weiterlaufen sollen. Angesichts der hohen Energiepreise könnte es für die Kernkraftwerke Doel 4 und Tihange 3 einen Ausstieg vom Ausstieg geben. Zur Situation vor der Entscheidung Astrid Korall.
Schluss mit der Atomkraft, ja oder nein? Diese Frage beschäftigt Belgien seit geraumer Zeit. Schon 2003 hatte man den schrittweisen Ausstieg gesetzlich festgelegt. Die ältesten Meiler sollten 2015, die letzten 2025 vom Netz gehen. Doch immer wieder wurde dieser Plan diskutiert und es wurden Laufzeiten verlängert. Im Dezember des vergangenen Jahres fasste die belgische 7-Parteien-Koalition dann einen Beschluss. Sie bestätigte den Atomausstieg, aber unter 2 Bedingungen, wie Ministerpräsident Alexander De Croo erklärte. Dass erstens die Versorgungssicherheit und zweitens die Preiskontrolle gewährleistet seien.
La sortie du nucléaire y est de nouveau confirmée, mais confirmée sous 2 conditions. Premièrement, la sécurité d'approvisionnement et deuxième élément, la maîtrise des prix.
Seitdem ist in Belgien von 2 Szenarien die Rede. Plan A sieht kurz gesagt einen Atomausstieg bis 2025 vor. Vor allem neue Gaskraftwerke sollen die Lücke füllen. Plan B bedeutet eine Laufzeitverlängerung und darauf scheint es derzeit hinauszulaufen. Der Krieg in der Ukraine und die steigenden Energiepreise haben zu einem Umdenken geführt. Alexander De Croo sagte kürzlich im belgischen Fernsehen, die aktuelle Situation sei eine komplett andere als im Dezember.
La situation actuelle, elle est bien différente que le moment où on a pris la décision fin décembre.
Nun müsse man die Strategie neu bewerten. Die Atomanlagen Doel und Tihange liefern derzeit rund 40% des belgischen Stroms. Insgesamt stehen in Belgien 7 Meiler. 2 von ihnen sorgen wegen Pannen immer wieder für Schlagzeilen. Sie sollen dieses bzw. nächstes Jahr abgeschaltet werden. Die 2 jüngsten Meiler aber, beide auch schon älter als 35 Jahre, könnten über 2025 hinaus betrieben werden. Der Chef der rechtsgerichteten Partei NWA und Bürgermeister von Antwerpen, Bart De Wever, forderte im flämischen Rundfunk, noch weiter zu gehen.
Man muss sich sogar anschauen, ob man nicht doch auch die älteren Kraftwerke verlängern kann. Das ist es, worum uns die Internationale Energieagentur dringend bittet.
Ich habe uns dringend gefragt.
Auch in der sogenannten Vivaldi-Koalition ist der Atomausstieg umstritten. Vor allem die Grünen haben sich immer wieder dafür eingesetzt. Aber selbst sie sind zu einer Kehrtwende bereit. Plan B, eine Verlängerung, ist für sie kein Tabu mehr. Die grüne Energieministerin Tinne van der Straten schrieb Anfang März auf Twitter:
Plan A ist fertig und umsetzbar, aber eine Neubewertung ist wegen der Ukraine notwendig.
Sie fügte aber auch hinzu:
Man muss auch Probleme und Hindernisse im Zusammenhang mit einer Verlängerung objektiv untersuchen. Die letzten 2 Reaktoren machen 3% unserer Energie aus. Wir brauchen einen großen Durchbruch für 100% unserer Energie.
Gestern berichteten belgische Medien, dass die Ministerin von einer Verlängerung der Laufzeiten der beiden jüngsten Atommeiler ausgeht, bis 2035. Allerdings muss der zuständige Energiekonzern mitspielen und der hat bislang betont, ein Weiterbetrieb sei nicht möglich.
In Belgien könnten einige Atomkraftwerke länger am Netz bleiben als vorgesehen. 3/4 aller Schienenstrecken sollen bis zum Jahr 2030 elektrifiziert sein. So steht es im Koalitionsvertrag der Ampelregierung. Momentan sind es rund 62%. Es ist also noch einiges zu tun. Vor 2 Tagen hat das Bundeskabinett den Haushaltsentwurf für 2022 gebilligt. Wie verlässlich der angesichts des Krieges in der Ukraine ist, wird sich zeigen. Der Verband Deutscher Verkehrsunternehmen und die Allianz pro Schiene haben eben in Berlin Vorschläge gemacht, wie sich der Ausbau der Elektrifizierung von Schienenstrecken beschleunigen ließe. Dieter Nürnberger, welche Ideen haben die beiden Verbände?
Susanne Kuhlmann, die Vorschläge, die heute Vormittag hier in Berlin geäußert wurden, betreffen vor allem die Entscheidungsprozesse. Man könnte auch sagen, die Allianz pro Schiene und der Verband Deutscher Verkehrsunternehmen wollen hier der Bürokratie Beine machen. Denn es ist ja wahrscheinlich nicht nur für Bahnexperten erstaunlich, dass nicht einmal 2/3 des Schienennetzes in Deutschland bisher elektrifiziert sind. Und man ist da in den vergangenen Jahren auch nicht mit großen Schritten vorangekommen. So wurden im Schnitt 65 Kilometer jährlich neu mit Oberleitungen ausgestattet. Benötigt würden aber rund 500 Kilometer im Jahr, zumindest wenn das Ziel im neuen Ampel-Koalitionsvertrag erreicht werden soll, bis 2030 eben 75% Elektrifizierung der Schienen zu erreichen. Somit ungenügend bisher aus Sicht der beiden Verbände, obwohl die Vorteile doch eindeutig seien, sagt Dirk Pflege, der Geschäftsführer der Allianz pro Schiene.
Elektrifizierte Schienenwege, wenn wir 100% hätten, würden den Schienengüterverkehr flexibler machen, zuverlässiger machen und vor allen Dingen auch preislich wettbewerbsfähiger. Dieselantriebe, Diesellokomotiven sind deutlich wartungs- und kostenintensiver. Und damit ist es natürlich auch eine Klimaschutzbremse, weil nach wie vor gilt, dass der Transport von Gütern zum Beispiel auf der Straße 7-mal mehr CO2 ausstößt und verursacht als der Transport auf der Schiene.
Woran liegt es also, dass da zu wenig Tempo beim Ausbau vorgelegt wird? Eindeutig an einer, Zitat, althergebrachten Bürokratie, sagt zumindest Martin Henke. Er ist der Geschäftsführer Eisenbahnverkehr beim Verband Deutscher Verkehrsunternehmen. Zu viele zeitraubende, einzelfallbezogene Nutzen-Kostenrechnungen würden da angestellt werden müssen. Allein schon die Frage, was ist wirtschaftlich an einer bestimmten Strecke? Es gehe doch darum, die strategische Abhängigkeit von fossilen Energieträgern zu reduzieren, sagt Henke, und die Verfahren seien auch deshalb unzureichend.
Beispielsweise nicht berücksichtigen, dass Deutschland große Milliardenzahlungen leisten muss, wenn es die Klimaziele verfehlt. Das ist alles nicht einberechnet. Tatsächlich wäre, wenn man diese Aspekte mit einbezieht, praktisch jedes Elektrifizierungsprojekt wirtschaftlich. Stattdessen werden Wirtschaftlichkeitsberechnungen teuer durchgeführt. Die dauern auch lange und im Prinzip drischt man damit leeres Stroh.
Ein anderes Beispiel für komplizierte Verfahren sind die Genehmigungsprozesse. Soll eine Strecke elektrifiziert werden, müssten in jedem Fall Einzelfallberechnungen der Nutzung vorgelegt werden. Könnte man locker vereinfachen, sagt Dirk Pflege von der Allianz pro Schiene. Da würden auch pauschale Berechnungen ausreichen.
Nötig ist ein Systemwechsel von der bisherigen Einzelfallprüfung und Einzelfallgenehmigung von Elektrifizierungsmaßnahmen hin zu pauschalen Bewertungs- und Genehmigungsverfahren. Das könnte etwa so aussehen, dass das öffentliche Interesse und der volkswirtschaftliche Nutzen einer Elektrifizierungsmaßnahme immer dann gegeben ist, wenn mindestens ein Zug stündlich auf der Strecke fährt.
Und nicht zuletzt sei es auch günstiger, denn im Grunde wollten die Verantwortlichen und Planer in den Behörden, auch bei der Deutschen Bahn AG, vieles zu perfekt machen. Man muss ja dazu sagen, dass der Hauptteil der Verkehre, auch die Schnellverkehre, auf der Schiene schon elektrisch in Deutschland erfolgen. Die Defizite bei der Elektrifizierung betreffen hierzulande vor allem viele Nebenstrecken. Und da müsse die Ausstattung an Technik auch nicht immer für alle Geschwindigkeiten vorgesehen sein. 100% Sicherheit natürlich, ja. Aber es gehe eben auch einfacher, sagt der VDV-Experte Martin Henke.
Man hat durch die Beschäftigung mit Stadtbahn eben viele Beispiele dafür, dass auch eine einfach aufgehängte Fahrleitung wie bei der Straßenbahn reicht. Bei einer Hafenbahn, wo 30 Stundenkilometer höchstens gefahren wird im Rangierbetrieb, ist es absolut ausreichend, wenn da nicht eine aufwendige Aufhängung ist, die dann doppelt und dreifach gefedert ist, sondern eine, die dann eben wie eine Straßenbahn dann einfach aufgehängt wird. Kosteneinsparungspotenzial würden wir auf mindestens 50% schätzen.
Es könnte also schneller gehen bei der Elektrifizierung und andere Länder machen es ja auch vor. In der Schweiz beispielsweise ist das komplette Schienennetz modernisiert und auch in Italien sind es immerhin 3/4.
Ampelziele auf dem Prüfstand. Über die Vorschläge des Verbands Deutscher Verkehrsunternehmen und der Allianz pro Schiene zur schnellen Elektrifizierung von Schienenstrecken berichtete Dieter Nürnberger. Danke dafür nach Berlin.
Deutschlandfunk. Verbrauchertipp.
Fisch als Lebensmittel wird immer beliebter. Zu Recht, denn mit Fisch kann man tolle Gerichte zubereiten und gut verträglich und gesund ist er auch. Leider sind viele Speisefischarten aber in ihrem Bestand gefährdet. Generell oder in bestimmten Regionen oder zu bestimmten Jahreszeiten. Welchen Fisch kann man denn guten Gewissens kaufen? Margret Bielenberg mit dem Verbrauchertipp.
Wildfang oder lieber Aquakultur? Wer Fisch kauft, ist oft verunsichert und das aus gutem Grund, sagt Achim Stahl, Inhaber eines Fliegenfischer-Fachgeschäfts in Kiel und Angelguide an der Ostsee.
Aquakultur ist auch nicht unproblematisch. Besonders die Netzkäfige für die Lachszucht im Meer verursachen schon enorme ökologische Probleme. Industrieller Wildfischfang auf der anderen Seite wird leider in der Praxis oft so lang betrieben, bis die Fischarten kurz vor dem Ausstehen.
Das sieht auch Jana Fischer von der Verbraucherzentrale Hamburg so und erläutert.
Aquakultur wirkt auf den ersten Blick so, als wäre sie neutral gegenüber der Überfischung der Meere. Das ist insofern nicht so, als dass viele Fische, die wir gerne essen, keine Friedfische, sondern Raubfische sind. Also Lachs, Forelle und ähnliche Speisefische müssen mit tierischem, fischhaltigem Futter gefüttert werden, damit die eben gesund aufwachsen können. Und weil der Futterfisch eben in der Regel doch wieder aus dem Meer kommt, wirkt sich auch die Aquakultur auf die Überfischung der Meere leider aus.
Biofisch könne guten Gewissens gekauft werden, sagt die Verbraucherschützerin. Das EU-Bio-Label steht für die Einhaltung des gesetzlichen Mindeststandards für Bioerzeugnisse, während beispielsweise Naturland oder Bioland strengere Kriterien anlegen. Sollte Biofisch nicht im Angebot sein, können sich Verbraucher und Verbraucherinnen auch für Fisch entscheiden, der beispielsweise mit dem Label ASC oder GGN versehen ist. Das sei auf jeden Fall eine bessere Wahl als der konventionelle Fisch, bei dem nur die Mindestanforderung für Fischzucht gelte. Wer nachhaltigen Wildfisch möchte, könne sich zum Beispiel an dem MSC-Siegel orientieren.
Es gibt aber auch noch andere Aspekte, auf die man achten kann, weil ob ein Fisch überfischt ist, das kommt nicht nur auf die einzelne Fischart an, sondern auch auf die Fangregion. Also es kann sein, dass eine bestimmte Fischart in einem Ozean schon überfischt ist, in einem anderen Meer aber noch eine relativ intakte Population existiert. Und insofern reicht es da manchmal nicht nur auf das Label zu achten, sondern man sollte auch gucken, was ist das für ein Fisch, woher kommt der?
Dazu gibt es bei den Verbraucherzentralen einen neuen Fischratgeber, der Fisch und Meerestiere in 3 Kategorien nach den Ampelfarben einteilt. Von zu empfehlen über bedingt zu empfehlen bis hin zu gar nicht zu empfehlen.
Der Fischratgeber gibt eine Orientierungshilfe bezüglich der Fangmethoden, der Fanggebiete und der Fischarten und teilt die Fische deswegen relativ kleinschrittig in diese verschiedenen Kategorien ein. Ist eine kleine Broschüre im Scheckkartenformat, die kann man also immer gut im Portemonnaie beim Einkauf mit dabei haben und den kann man kostenlos gegen die Versandkosten bei uns, bei den Verbraucherzentralen bekommen.
Bei Achim Stahl kommt kein industriell gefangener Meeresfisch auf den Tisch, sagt der Angelguide. Biofisch sei vielleicht eine Alternative. Als Ostseeanwohner kaufe er manchmal Plattfische oder Makrelen direkt im Hafen. Ansonsten könne er Süßwasserfische empfehlen.
Die man bei einem Binnenfischer kauft, der sein eigenes Gewässer bewirtschaftet. Die Fischer sind normalerweise etwas verantwortungsvoller. Schließlich leben sie davon und wollen nicht ihr Geschäft langfristig zerstören.
Der Verbrauchertipp von Margret Bielenberg. Bauernpräsident Joachim Ruckwied hat davon abgeraten, sich angesichts der befürchteten Kriegsfolgen mit Lebensmitteln einzudecken. Hamsterkäufe sind völlig unsinnig, sagte der Vorsitzende des Bauernverbands der Passauer Neuen Presse von heute. Deutschlands Versorgung mit Getreide sei zumindest in diesem Jahr gesichert. Das war Umwelt und Verbraucher für heute. Danke für Ihre Aufmerksamkeit, sagt Susanne Kuhlmann.